Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck und hier ist nicht nur der Sportcheck, sondern hier sind die Hockey Buddies zum allerersten Mal. Ich bin Christoph Fetzer und hier ist Tom Kanzock. Hallo Tom, servus.
Tachchen.
Ja, schön. Tachchen auf Habe die Ehre. Gut, da hast
du
mich schon
mal. Du hast gesagt, ich darf Berlinern, also Berliner ich.
Darfst du. Tachchen ist berlinerisch, alles klar. Einer im Süden, einer im Norden und einer, gut, Norden ist übertrieben, aber einer weiter oben.
Ja.
Du. Und wir treffen uns regelmäßig jetzt und sprechen über Eishockey, oder? So haben wir es geplant.
So haben wir es geplant, ja. Also, wenn es andere Themen gibt, sprechen wir, glaube ich, über andere Themen, aber Eishockey sollte so das Hauptthema sein zwischen uns.
Genau, und nicht über aktuelle Geschehnisse, also wir sprechen jetzt nicht über irgendwelche Spiele, also vielleicht in Ausnahmen schon, aber nicht grundsätzlich über Ergebnisberichterstattung, sondern allgemein so ein bisschen, was uns momentan ja so bewegt in der Eishockey-Welt. Und das kann DL, NHL sein, das kann auch die Hobbymannschaft sein, das kann auch irgendwie unterklassig sein, was weiß ich, oder?
Das klingt genau so, wie wir das geplant haben. Ich denke, Ergebnis- oder News-Podcast gibt es genug. Auch mit uns beiden hier und da zu hören, Sportradio 360 oder auch auf mein Sportradio. Und ich glaube, wenn man mal so ein bisschen abseits davon spricht und ein bisschen mehr das große Ganze in Betracht zieht, das hat auch der Sport verdient, finde ich. Also beim Fußball oder bei anderen Sportarten gibt es das häufiger, dass auch über größere Sachen geredet wird. Und beim Eishockey gibt es das, glaube ich, noch nicht so häufig. Oder also ich kenne da gar nichts irgendwie, auf Deutsch zumindest.
Du bist ja so ein, du schaust ja analytisch, ne? Oder du schaust nicht nur analytisch, sondern du beschäftigst dich auch analytisch mit dem Spiel. Also du bist so ein Stats-Guy, ja? Advanced Stats. Das sollten die Hörer vielleicht wissen.
Ja, aber ich bin auch Fan. Also ich bin in erster Linie bin ich ja Eishockey-Fan und gucke gerne Eishockeyspiele. Und vor ein paar Jahren habe ich halt angefangen, als das ganze, diese ganze Advanced Stats-Geschichte losging, als Fan der Vancouver Canucks, da war der Blog Canucks Army war sehr führend in der Geschichte. Und dann fing das an, dass ich gesagt habe, okay, ich versuche mich da mal reinzufummeln und versuche das mir anzuschauen und wollte dann halt auch einfach wissen, was noch so mehr passiert, weil ich glaube, gerade im Eishockey sind wir noch recht weit hinten, was so die Analyse und die taktische Auswertung und sowas angeht oder gerade die statistische Auswertung beschränkt sich halt sehr viel auf Plus Minus und andere Statistiken, die vielleicht nicht so viel über den Wert oder die Stärke eines Spielers aussagen. Und da kommt es dann her, dass ich sage, okay, ich versuche halt auch ein bisschen diese statistische Seite zu analysieren und versuche nicht, was viele andere Hockey-Journalisten oder Eishockey-Journalisten in Deutschland versuchen, Methodiken aus dem großen Fußball auch aufs Eishockey anzuwenden, weil das funktioniert in der Regel einfach nicht.
Hast du auch einen Blog? Kannst gerne nochmal sagen, wie der heißt. www.schlittschuhtor.de, ich sag's. www.schlittschuhtor.de.
Genau, mein Blog ist www.schlittschuhtor.de. Da passiert ja immer mal so in unregelmäßigen Abständen tatsächlich was in Blogform, also dass ich da viel schreibe, aber ich versuche eigentlich wöchentlich zumindest unter meinem Punkt Stats die PDO-Tabelle und die Schussverhältnistabelle der Deutschen Eishockey-Liga zu aktualisieren und dort halt dann einen Blick zu schaffen, wie die Teams sich, sag ich mal, tatsächlich schlagen. Beziehungsweise einen anderen Blickpunkt dazu zu geben.
Und dann bist du auch auf Twitter unterwegs, @beatsbulette. Richtig?
Ja.
Beatbulette. Ja. Also ich kann mir schon was denken, was das heißt, aber also Beatbulette ist natürlich auch so ein, mit Doppel-D, ist auch so ein Twitter-Handle, wo ich mir erstmal zweimal hinschauen musste, aber es ist @beatbulette, also der Speed und die Bulette.
Genau. Okay. Ich will jetzt noch nicht erzählen, woher das kommt. Okay. Oder soll ich es erzählen?
Nee, können wir irgendwann mal auflösen.
Genau. Ich habe irgendwann mal gesagt, das richtig zu schreiben ist der erste Test für die Leute, damit sie mir folgen können, wenn sie mich nicht irgendwie so aufschnappen.
Ja, wenn du nach Tom Kanzock suchst, dann findet man dich auch auf Twitter.
Auch nicht so einfach.
Auch nicht so einfach, das stimmt.
Du hast gerade. Du musst dich was fragen.
Ja, frag mich was.
Du guckst ja auch beruflich bedingt viel DEL Eishockey. Mhm. Und wenn du da Spiele schaust, du guckst ja auch oben wie unten die Spiele, was fällt dir in der Regel bei guten Mannschaften auf, was sie besser macht? Oder besser machen als andere Mannschaften?
Ich habe aktuell in der DEL den Eindruck, also ich muss vielleicht muss ich einen Schritt zurückgehen und nicht nur sagen, was sie besser machen, sondern Es ist halt einfach so, dass du in der DEL anders als in der, also in der NHL hast du es auch so, aber in der NHL hast du einfach einen Salary Cap und hast deswegen so mal zumindest ein bisschen mehr Chancengleichheit. Die hast du halt in der DEL nicht. Du hast halt schon ein paar richtig, richtig starke Teams vorne, die auch viel Geld haben und auch die Kader entsprechend aufrüsten können. Und halt kleinere Mannschaften und irgendwie so die breite Mitte. Also ich würde mal sagen, so 4-5 große, 4-5 kleine und die Mitte. Und ab und zu tasten sich ein paar an die Großen ran und ein paar rutschen irgendwie zu den Kleinen runter und die Mitte wird kleiner oder größer, je nachdem. Insofern ist, finde ich, auffällig, dass man, wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal, spielt Erster gegen Letzter, irgendwie so München gegen Schwenningen zum Beispiel, habe ich jetzt kürzlich gesehen, ich weiß nicht, ob der Schwenningen noch Letzter war oder Vorletzter, egal. Da entwickelt sich eigentlich gar kein richtiges Spiel, weil du einfach merkst, dass die großen Teams einfach 4 Sturmreihen haben, die sie auch bringen können, also auch eine 4. Reihe erfahrene DEL-Spieler, und die kleineren Mannschaften haben halt nicht mal eine 4. Reihe und müssen irgendwie schauen, dass sie mit den 3,5 Reihen da über die 60 Minuten kommen. Und ich habe jetzt echt in letzter Zeit viele Spiele gesehen zwischen großen und kleinen Mannschaften. Also das 7-1 von Mannheim gegen Düsseldorf zum Beispiel, also wenn ich jetzt Düsseldorf als kleine Mannschaft bezeichne, ist das auch nicht ganz korrekt, aber die waren einfach überfordert, das hat man gesehen, oder halt München gegen Schwenningen, das war glaube ich ein 4-0 oder 5-0 oder irgendwie sowas, und die eine Mannschaft kommt halt überhaupt nicht aus dem eigenen Drittel raus, und deswegen glaube ich, eignen sich solche Spiele jetzt nicht unbedingt, um da genauer drauf zu schauen, weil du halt einfach was die Mannschaften richtig oder falsch machen, weil du einfach siehst, dass die kleineren Mannschaften teilweise gar nicht kontrolliert die Scheibe rausbringen aus dem eigenen Drittel und die anderen Druck machen. Aber trotzdem, wenn man sich die großen Mannschaften anschaut und vielleicht dann auch Spiele untereinander, kürzlich habe ich Nürnberg gegen Köln zum Beispiel gesehen, da fällt mir dann auf, dass die guten Mannschaften halt erstens kontrolliert ins Angriffsdrittel spielen. Also das ist, denke ich, schon, also nee, erster Schritt ist, denke ich, kontrolliert aus dem eigenen Drittel rauszuspielen, also da einfach den Aufbaupass klar zu spielen oder die Scheibe rauszuskaten, da kontrolliert rauszukommen und auch kontrolliert reinkommen in die gegnerische Zone. Und mit kontrolliert denke ich jetzt nicht unbedingt den Puck unbedingt über die blaue Linie fahren, sondern auch mal einen Dump-In, aber halt dann auch einen kontrollierten Vorcheck und sich die Scheibe wieder zu holen. Also das ist das, was mir auffällt. Da geht es, denke ich, los, dass die guten Mannschaften einfach genug Qualität hinten haben, um die Scheibe rauszuspielen, auch ein gutes Verhalten bei Scheibengewinnen, um die Scheibe dann rauszubringen und dann kontrolliert ins gegnerische Drittel zu bringen. Das ist so, finde ich, so das, was am auffälligsten ist.
Also dieses große Thema Puckkontrolle, was gute Mannschaften halt auszeichnen. Also eine gute Mannschaft wird in der Regel auch häufig den Puck haben. Und die richtig guten Mannschaften können dann damit halt auch mehr anfangen. Also ich versuche gerade mein Torschussverhältnis zu öffnen, weil ich da einen Punkt zum Beispiel habe. Wir haben die Adler Mannheim haben halt fast 60% Puckkontrolle, wenn man jetzt nur die Schüsse, und wir haben da halt alle Schüsse, das ist halt leider das Problem beim deutschen Eishockey, wir haben halt alle Schüsse und nicht nur die 5 gegen 5, aber das ist jetzt nicht schlimm. Und wir sehen, die Adler Mannheim halt, wie gesagt, haben 60% Puckkontrolle, wenn man das rein auf die Schüsse berechnet, wenn wir sagen, dass jeder Schuss halt quasi ja dazu führt, dass man den Puck vorher auf seinem Schläger gehabt haben muss. Und die Adler sind auf Platz 4 in der deutschen Eishockey-Liga, und das bestätigt ja dann im Endeffekt, also Red Bull München liegt direkt dahinter auf Platz 2. Das bestätigt ja deinen Punkt, dass Puckkontrolle, wie man die Scheibe aus dem eigenen Drittel bringt, wie man sie ins gegnerische Drittel bringt und wie man sie dann dort kontrolliert, spielt ja auf deinen Punkt an. Ich habe trotzdem noch eine andere Frage. In welche Kategorie, du hast ja die DL so in große, kleine und mittlere Mannschaften eingeteilt. In welche Kategorie würden bei dir Wolfsburg oder Bremerhaven fallen?
Also ich würde Wolfsburg in die mittlere noch packen, obwohl das eigentlich unfair ist, weil sie ja jetzt fast 5-mal in Folge im Halbfinale waren und jetzt zuletzt auch im Finale. Also die würde ich in die mittlere Kategorie packen, allerdings halt immer mit dem Wissen, dass sie in den Playoffs halt weit kommen können. Und ich würde sie deswegen auch in die mittlere Kategorie packen, weil sie halt nicht so viel finanzielle, also für mich gibt's derzeit 4 große Mannschaften in der Liga, und das ist halt Red Bull München, das sind die Thomas Sauber Ice Tigers, Kölner Haie und Adler Mannheim, die halt auch das nötige Kleingeld haben. Und man hat ja gesehen, die Münchner haben halt die Meisterschaft gewonnen, sind jetzt auch wieder dominant gewesen in der Hauptrunde, und alle 3 anderen, die ich genannt habe, haben jeweils einen Ex-NHLer oder sogar noch aktuellen NHLer geholt. Mit Prast in Nürnberg, mit Ehrhoff in Köln und mit Kolejakovo in Mannheim. und dann aber auch Mannheim hat ja zwischendrin noch mit Luke Adam zum Beispiel auch einen Spieler geholt, der NHL gespielt hat. Und deswegen sind das für mich so die vier Großen.
Und jetzt noch McIntyre dazu, ne?
Genau, ja.
Und Goalie.
Ja. Und da, die halt einfach, das sind die, die dann halt sagen können, okay, jetzt brauchen wir da und da noch, angeblich denkt der Nürnberg auch momentan nach, nochmal auf der Center-Position nochmal zu verpflichten, die halt einfach sagen, ja, wir holen halt nochmal einen, ja, so ungefähr so mit einem Schnipser, ja. Und das können Team andere
mit Steckel auf der Center-Position nochmal drüber nachdenkt, sich einen Center zu holen, ist ein bisschen frech, also.
Ja, Reinprecht, Steckel,
Dupuis, ja.
Und jetzt ist aktueller Busasch verletzt und deswegen meinen sie, dass sie da vielleicht nochmal einen brauchen. Und irgendwie Wolfsburg, mit den Mannschaften habe ich mich jetzt auch unter der Woche ein bisschen mehr beschäftigt, weil ich am Sonntag Nürnberg gegen Wolfsburg kommentiere auf Telekom Eishockey. Und ja, Wolfsburg sucht seit Dezember eigentlich einen Außenstürmer, weil sich ja Foucault verletzt hat und lange ausfällt, eine Hüftoperation, wenn ich alles täuscht. Und und Pfohl, der eigentlich Center ist und er letztes Jahr auch wirklich eine richtig starke Saison gespielt hat, jetzt aktuell Außenstürmer machen muss, den Außenstürmer geben muss. Und die suchen halt seit Dezember und wollten eigentlich bis Ende Dezember einen verpflichtet haben und jetzt ist angeblich voll die Woche was passieren.
Sie haben Nick Johnson heute offiziell vorgestellt.
Ah, okay, gut. Das ist mir dann heute, ist mir tatsächlich, habe ich mich dann nicht mit dem Thema beschäftigt. Genau, gut, dann haben sie jetzt diesen einen. Aber ja, deswegen ist Wolfsburg genau,
Nick
für
Johnson
mich halt.
Haben sie vorgestellt. Jetzt hatte ich dich gerade nicht mehr verstanden, aber ja, sie haben Nick Johnson vorgestellt und ich finde, gerade Wolfsburg ist so ein Beispiel. Ich hatte das letztes Jahr, als sie das Finale dann gegen München verloren hatten, auch irgendwo mal, ich weiß nicht, ob es auf Twitter oder auf Facebook war, auf jeden Fall hatte ich geschrieben, Wolfsburg ist die erfolgreichste Mannschaft der deutschen Eishockey-Liga in den letzten 6-7 Jahren, die keinen Meistertitel hat. Also ja. Im Verhältnis zu den anderen großen Teams in Deutschland fehlt Wolfsburg eigentlich wirklich nur, um das Ganze zu vergolden, was sie so über Jahre hinweg erfolgreich machen, fehlt eigentlich nur der Meistertitel. Das ist das einzige Manko, was sie noch haben.
2011 wäre im Finale gewesen auch schon und ja. Da gegen die Eisbären verloren mit 0-3 und jetzt in der Vorsaison 0-4 gegen München, also kein Finalspiel gewonnen, aber zweimal im Finale gewesen und was halt ich schon faszinierend finde, ist immer diese Konstanz, mit denen sie halt ins Halbfinale kommen. Ich glaube halt, dass vielleicht dann für den nächsten Schritt tatsächlich halt dann nochmal die Kadertiefe fehlt. Ja, also in der Vorsaison hatte sich ja dann Biener irgendwann verletzt und so ein Furchner auch fürs Finale. Das ja. Kannst du halt dann nicht mehr kompensieren und wenn jetzt bei München so zwei Spieler der Kategorie verletzt gewesen wären, dann hätten sie es trotzdem irgendwie durch die Kadertiefe halt auffangen können. Und das hat ja auch die Saison bis jetzt gezeigt, dass sie immer wieder auf Verletzungen auch schon ja, reagieren können und dann nochmal nachrüsten können. Deswegen halt Wolfsburg für mich obere Mitte halt, ja, aber halt wirklich nur, wenn man, also ich würde halt als Kleine würde ich tatsächlich halt als Schwenningen, Straubing, Iserlohn, Bremerhaven, jetzt habe ich die Tabelle gerade nicht da, aber ja, die vier auf jeden
Augsburg
Fall mal.
Vielleicht
Augsburg
noch.
Ist eigentlich auch ein Kleiner mit 5 und dann ist halt so Krefeld ist gerade so, finde ich, so gerade so, ja, eigentlich würde ich sagen, die gehören in die Mitte, aber momentan gehören sie auch zu den Kleinen. Und dann halt die Mitte, aus der von den Unteren ab und zu mal, also in die von den Unteren ein paar mal reinstoßen und halt aber halt die vier Großen dann vorne und Wolfsburg halt noch als so irgendwie Spezialfall und halt jetzt aktuell mal Augsburg mit Kontakt nach zu den Top-Mannschaften. In der Vorsaison war es Iserlohn. Hab so ein bisschen das Gefühl, dass es jede Saison halt eine andere Kleine, die halt einfach auch mal ein bisschen Glück hat und einen guten Lauf erwischt und dann da mitspielt. Und wenn wir halt jetzt tippen müssten, Halbfinale wäre es wahrscheinlich, also das langweilige Eishockey-Finale, Halbfinale wäre halt mit den vier Mannschaften, die ich genannt habe. Aber wir wissen ja, dass das Eishockey ja nicht langweilig ist und vor allem die Playoffs nicht langweilig sind. Also da kann ja, also Wolfsburg habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel und vielleicht, ja, nimmt halt Augsburg den Lauf mit oder vielleicht passiert in Bremerhaven irgendwas Verrücktes. Ist natürlich unwahrscheinlich, aber es kann immer passieren.
Und so langweilig ist die Vorstellung auch nicht, dass wir dann im Halbfinale oder Finale München gegen Nürnberg zum Beispiel sehen. Wir hatten das Spiel jetzt am Sonntag gehabt und das fand ich sehr, sehr spannend und ein sehr hochklassiges Eishockeyspiel, auch wenn das im Ergebnis, glaube ich, 2-1 war, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Ja, aber ja. Es war ein sehr, 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 sehr gutes Eishockeyspiel. Eines der besten, was ich diese Saison gesehen habe in der DEL. Und da sind nur 3 Tore gefallen, wenn man das also die Anzahl der Tore ist da kein Gradmesser, also das wäre auf jeden Fall auch dann, wenn wir schon die Vorschau wagen, auch das wäre ein gutes Halbfinale oder Finale. Also
auf jeden Fall.
Aber klar, die kleinen Mannschaften, so die kleinen, wie sagt man, gallischen Dörfer, die dann so mit reinrutschen, das ist natürlich auch immer spannend und sehr interessant.
Also man kann sich auf jeden Fall auf die Playoffs freuen und klar, wenn halt die vier Mannschaften, München, Nürnberg, Köln-Mannheim im Halbfinale spielen, dann hat man da sicherlich hochklassiges Eishockey. Aber ja, ich freue mich halt immer, wenn auch mal eine andere Mannschaft dann mit reinrutscht, die vielleicht weniger finanzielle Möglichkeiten hat und bei der man sieht, okay, der Kader ist gut zusammengestellt oder ja, sie haben halt einen guten Coach oder ein gutes System oder einfach einen guten Ansatz und eine gute Idee und deswegen sind sie erfolgreich. Aber wenn wir gerade dann noch bei den Spitzenmannschaften sind, alle sagen immer München, 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 München. München ist jetzt hat jetzt von den 6 Spielen gegen Köln und Nürnberg kein einziges gewonnen. Ne? Alle 3 gegen Nürnberg verloren, alle 3 gegen Köln verloren. Ja. Und gegen Mannheim haben sie zwar alle 3 gewonnen, also Mannheim ist, glaube ich, seit 7 Spielen in der Hauptrunde ohne Sieg gegen München, aber die Münchner haben alle 6 Spiele gegen Köln und Nürnberg verloren. Also gerade in den direkten Duellen mit den Top-Mannschaften.
Don Jackson.
Ja.
Sorry.
Ja, nee.
Das ist vielleicht gerade die Don Jackson Taktik, gerade gegen die Mannschaften in der Hauptrunde schlecht zu spielen, damit man in den Playoffs dann überraschen kann.
Ich glaube eher, dass Don Jackson einer ist, der dann, wenn man wieder gegen Nürnberg verloren hat, dann seiner Mannschaft schon auch klar macht, dass das nicht das ist, was er sehen will und dann im nächsten Spiel funktioniert es wieder. Also insgesamt ist die Saison natürlich auch wieder konstant, fast von Beginn an weg. Aber das ist mir halt aufgefallen, dass sie halt eben noch keins gegen Nürnberg und noch keins gegen Köln gewonnen haben. Und das ist dann sicherlich auch hinsichtlich eines möglichen Halbfinals oder Finals interessant. Muss ja nichts heißen. Letztes Jahr haben sie alle 4 Hauptrundenspiele gegen Straubing gewonnen und verloren und dann Viertelfinale hat 4-1. Ist ja auch noch ein bisschen hin zu den Playoffs, aber ich finde es auf jeden Fall interessant.
Bei der letzten Meisterschaft von Don Jackson in Berlin 2012 war ja Finalgegner die Kölner Haie und da war in der Hauptrunde gab es auch keinen Sieg gegen die Haie. Ich glaube teilweise sogar recht deutlich verloren und dann kam es zum Finale und da haben die Eisbären auch in 7 Spielen gewonnen, aber es war dann, oder waren es weniger? Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall haben sie die da dann auch sich gegen die Haie durchsetzen können. Also das ist eigentlich, diese Hauptrundenergebnisse sind eigentlich nicht so wirklich der Gradmesser. Es kann natürlich so ein bisschen so eine Aussicht geben, aber Playoffs sind nochmal was anderes, ne? Das ist nochmal eine komplett neue Saison, ein neuer Ansatz.
Ja. Aber ich denke schon, dass die Mannschaften sich für diese großen Gegner halt dann nochmal anders pushen können und auch wissen, das sind jetzt die Spiele, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr geben kann, auch in der Hauptrunde geben will. Und also du hast jetzt Nürnberg-München angesprochen, da war ja das letzte, war dieses verrückte 6-5 nach Verlängerung für Nürnberg, nach 5-1 Vorsprung für München. Und ich habe letztes Wochenende oder vor eineinhalb Wochen habe ich Nürnberg-Köln gesehen, was auch ein wirklich sehr gutes Eishockeyspiel ist, gewesen ist. Also wenn du mich fragen würdest, wie hoch das Niveau in der Liga ist, dann würde ich sagen, insgesamt fällt es halt einfach von oben nach unten ab.
Ja.
Und es gibt so ein paar Mannschaften, die müssen irgendwie schauen, dass sie auf Rang 10 kommen und dann vielleicht halt da sich nochmal motivieren können für eine Playoff-Serie und da vielleicht ein bisschen überraschen können, aber oben ist das Niveau schon gut, also es ist interessantes Eishockey. Die Liga kann jetzt vielleicht nicht mit Schweden mithalten an der Spitze oder mit Finnland natürlich nicht oder vielleicht auch nicht mit Tschechien, vielleicht auch gar nicht mit der Schweiz, aber es ist zumindest unterhaltsam, finde ich.
Unterhaltsam ist es auf jeden Fall, zumal wenn man dann in unregelmäßigen Abständen mal so neue Mannschaften dazukommt, weil wir ja nun leider noch keinen Auf- und Abstieg im deutschen Eishockey haben, zumindest in der zwischen DL und DL2 nicht. Mir dann so Mannschaften dazu bekommen wie die Fishtown-Pinguins, die hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen. Aber da wäre ich ja sehr interessiert, wie du die siehst, weil ich bin bei Fishtown tatsächlich sehr überrascht, dass sie so gut mitspielen. Also ich hätte sie irgendwo zwischen 11 und 14 erwartet, wahrscheinlich sogar eher Richtung 14.
Ja, ich auch. Also, aber ja, warum auch? Also, das ist halt eine Mannschaft, die ihre erste DL-Saison spielt und dann schaust du den Kader an vor der Saison und siehst, okay, da hat eigentlich noch keiner DL-Erfahrung und die ist einfach bunt zusammengewürfelt, ja, weil du halt nicht mit der DL-2-Mannschaft weiterspielen kannst und dann merkst du, dann siehst du noch, dass irgendwie so ein Günzel oder ein Stieler, die jetzt in Augsburg spielen, halt dann auch noch weggehen. Also der Mike Stewart, der jetzige Panther-Trainer, war ja mal in Bremerhaven, der hat dann so ungefähr die Besseren noch geholt, die man noch brauchen kann für die DL und dann also kennst du halt kaum Spieler und auf einmal das funktioniert und ich muss halt ehrlicherweise sagen, die Fishtown Pinguins hatte ich mal ganz am Anfang der Saison im Stadion gesehen. Ich meine, in Bremerhaven bin ich tatsächlich nie und dann muss man halt, um im Stadion zu sehen, halt auch warten, dass sie mal in meinem Fall jetzt in den Süden kommen. Aber mir ist da schon aufgefallen, dass die halt einfach Ja, es klingt jetzt natürlich blöd, aber ich glaube, die wissen schon, dass sie halt nur über Fighten, arbeiten, auch kontern, zum Erfolg kommen können, aber das ist, die setzen das um, die spielen das und ich habe am Anfang gedacht, okay, das funktioniert jetzt irgendwie 10, 20 Spiele vielleicht und irgendwann reicht dann die Kraft nicht mehr oder du kannst dich nicht jedes Spiel neu eben auf diese Spielweise dann einstellen und die auch zeigen, aber das funktioniert jetzt immer noch und sie haben ja auch große Mannschaften teilweise geschlagen. Sie gewinnen auch mal Spiele, ja, so 2-1 oder so oder 2-0 oder irgendwie. Also ist jetzt nicht alles wild. Und man muss halt Thomas Popisch da, glaube ich, auch ein Riesenkompliment aussprechen, dass der halt mit einer komplett bunt zusammengewürfelten Mannschaft da mithalten kann und halt auch den Spielern irgendwie klar machen kann, wie es funktionieren muss. Und es funktioniert. Es ist für mich immer noch ein Rätsel, ehrlich gesagt. Also, aber ja, es funktioniert.
Für mich ist es auch ein Mega-Rätsel, weil wie wir am Anfang angesprochen haben, ich ja auch so ein bisschen mir die Statistiken angucke, dann gibt es so eine schöne Statistik, nennt sich PDO, die so ein bisschen über das Glück eine Aussage trifft. Also
ja, erklär das mal so ein bisschen, weil wir auch wahrscheinlich dann Hörer haben, die sich zwar für Eishockey interessieren, aber vielleicht noch nicht so in einem Advanced Stats drin sind. Und ja, vielleicht auch Hörer, die sich so jetzt gerade erst anfangen für Eishockey zu interessieren und dann ist vielleicht auch ganz cool, wenn du mal so Advanced Stats oder so bestimmtere Statistiken, die über Scorerpunkte und Plus-Minus hinausgehen, vielleicht so ein bisschen erklären kannst auch.
Ja, klar. Also bei PDO ist es im Grunde eigentlich nur die Addition aus Fangquote der Torhüter und die Schussquote der Spieler und dann erhalten wir einen Wert, der in der Regel so um die 100 liegt. Also man sagt, in der Theorie wird sich dieser Wert über eine Saison oder in der längeren Betrachtung an 100 annähern. Und wenn dieser Wert deutlich über 100 liegt, dann kann man sagen, dass die Mannschaft mehr Glück hat. Und wenn der Wert deutlich unter 100 liegt, dann ist die Mannschaft wahrscheinlich vom Pech verfolgt. Was man sich dann, und das fällt vielen in der Eishockey-Berichterstattung schwer, aber das ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch in Nordamerika, wo das herkommt, so. Man muss sich dann halt verinnerlichen, dass die Schussquote und die Fangquote der Spieler oder beziehungsweise die Fangquote der Goalies sehr stark von Glück abhängig sind. Also klar kann ein Spieler sein Glück quasi forcieren. Also wir sehen das zum Beispiel bei Patrick Reimer in Nürnberg, der sehr, sehr, sehr viel schießt, aber auch in der Regel eigentlich eine sehr hohe Schussquote hat. Das heißt, er forciert sein Glück, er schießt oft und trifft auch häufig. Er hat halt einfach einen guten Handgelenkschuss, wahrscheinlich den besten in der deutschen Eishockey-Liga. Und bei den Goalies ist es dann tatsächlich so, dass gute Goalies da auch ihr Glück forcieren können, indem sie ein außerordentliches Stellungsspiel haben oder halt andere Stärken, die so Goalies auszeichnen, gute Fanghand oder sonst was. Also zum Beispiel, dass Gustav Wesslau permanent über 93% fängt, ist bei ihm in der deutschen Eishockey-Liga keine große Überraschung, würde ich sagen, aber es ist halt einfach eigentlich ein Wert, der über eine gesamte Saison nicht durchzuhalten ist. So. Und was uns PDO dann halt aussagt, wie gesagt, wenn wir über 100% in der Summe kommen, dann haben wir halt ein sehr glückliches Team. Und dann haben wir halt zum Beispiel jetzt auf den Punkt gekommen, bei Fishtown sind wir bei einem Wert von 101,6. Ist über der 100, aber auch nicht so hoch, dass ich sage, die haben enorm viel Glück im Verhältnis zu anderen Mannschaften. Also wenn wir zum Beispiel die Kölner Haie und die Thomas Sabo Ice Tigers sind bei 103, das ist nochmal das Doppelte drauf. Was bei Fishtown enorm auffällt, ist, dass sie sehr starke Goalies haben. Da wollte ich dich sowieso noch fragen. Gerald Kuhn hat ja die deutsche Staatsbürgerschaft. 93,6%, ich glaube sogar die beste Fangquote der gesamten Liga. Wann wird das denn mal einer für die Nationalmannschaft?
Ja, ich bin aktuell, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob Markus Sturm da tatsächlich auch irgendwann mal auf einen Torwart setzen wird, der nicht in Deutschland geboren ist, weil wir halt einfach zu viele richtig gute deutsche Goalies haben. Also das fände ich schon irgendwie komisch, ehrlich gesagt, wenn Jerry Kuhn, Gerald Kuhn, eine Nationalmannschaft spielen würde, wenn du halt irgendwie ja, jetzt einen Brückmann mit dieser Saison hast, einen Reimer, der eine starke Saison spielt und dann halt sowieso irgendwie Endras ja sowieso irgendwie aus dem Birken noch in der Liga, Greis und Grubauer in der NHL. Ja, also weiß ich nicht, ob man da jetzt irgendwie Jerry Kuhn dann bringen sollte oder müsste.
Die Frage war nur, das ist halt dann auch wieder so ein naja, können wir Qualitätsmerkmal dazu sagen, dass das in Bremerhaven auch ja dasselbe, was bei Iserlohn in der letzten Saison kritisiert wurde durch Moritz Müller, dass sie einen guten Blick dafür haben, Spieler zu finden, bei denen irgendwie noch die deutsche Staatsbürgerschaft angestrebt werden könnte. Und dadurch haben sie einige Spieler dabei, die keine gebürtigen deutschen Staatsbürger sind, aber laut DEL-Regularien zumindest die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten und dadurch dann oder zumindest als deutsche Spieler gelten. Ich weiß nicht, wie man das, politisch kann man das, glaube ich, nur unkorrekt ausdrücken. Ich weiß
es nicht. Aber also das ist halt einfach, da sind wir, glaube ich, dann können wir vielleicht den Bogen auch nochmal schlagen zu deiner Ausgangsfrage. Da sind wir wieder beim Thema, dass wir da einfach ein paar Mannschaften in der Liga haben, die halt irgendwie irgendwelche Strategien finden müssen, um zu überleben. Und ich würde jetzt da auch Iserlohn oder Bremerhaven überhaupt keinen großen Vorwurf machen. Das ist halt einfach, es ist im Rahmen der Regeln, es ist erlaubt und deswegen machen die es halt da und deutschen ein oder suchen tatsächlich auch und scouten nach Spielern mit deutschem Pass oder deutschen Vorfahren. Und Ich finde das nicht unbedingt jetzt, wenn ich aufs große Ganze blicke, nicht unbedingt gut, aber dann müsstest du halt die Regeln ändern, ja, oder die Regularien in der DEL ändern, um sowas zu untersagen. Und dann haben halt ein paar Mannschaften richtig ein Problem. Denn aktuell muss man ja auch wirklich sagen, in der Liga ist keiner komplett abgeschlagen und das war in den letzten Jahren eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon immer der Fall, dass zumindest mal einer weg war oder zwei schon weg war und waren. Und jetzt haben alle noch Chance auf die Playoffs und auf Platz 10. Das macht die Geschichte natürlich schon auch interessant. Und es hat irgendwie so, glaube ich, keine Mannschaft das Gefühl, halt irgendwie außen vor zu sein. Und also, dass sich dann größere Mannschaften, also Moritz Müller war ja sehr plakativ mit dem Kanada 1C in Richtung Iserlohn, aber ja, also schau dir an, die beiden besten Torschützen in der Vorsaison bei den Iserlohn Roosters waren Brooks Macek und Nick Peterson. Die spielen jetzt in München und Berlin. Also das ist halt dann auch irgendwie, gut, Peterson hat jetzt, glaube ich, keinen deutschen Pass, aber Macek gilt nicht als Ausländer. Und da bedienen sich halt dann die größeren Mannschaften. Also ist das auch so ein bisschen scheinheilig, das zu kritisieren. Weil die Besten, die dann auch wirklich einen deutschen Pass haben und dann bei den kleineren Mannschaften funktionieren, die wandern halt dann weiter zu den größeren.
Ja, ich bin auch ich habe mir tatsächlich so ein Kanada 1C Trikot geholt mit Moloch hinten drauf. Und der spielt ja jetzt in Köln mit Moritz Müller. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich bei dem einen der beiden Heimspiele gegen Köln hier in Berlin, ob ich Moritz Müller mal darauf anspreche, ob er jetzt ein Problem damit hätte, dass einer der 1C-Nationalspieler bei ihm im Team spielt. Ja. Aber ja, du hast schon recht. Also das ist, wir haben uns da, glaube ich, im Privaten auch schon mal unterhalten. Es ist halt einfach, manche Mannschaften müssen halt Wege finden, um zu überleben. Und nicht jedes Team kann sich erlauben, enorme Summen in den eigenen Nachwuchs zu stecken, oder hat auch gar nicht dieses Einzugsgebiet, um gute Nachwuchsspieler zu finden, beziehungsweise dann auch zu sich zu locken. Also also Köln hat ja über Jahre hinweg einen sehr guten Nachwuchs zum Beispiel, aber trotzdem nehmen sie auch gerne eingedeutschte Spieler, weil sie halt dann, glaube ich, einfach auch diesen Erfolgsdruck haben. Das kommt dann auch noch mit dazu. Also es sind viele Faktoren, die da mit reinspielen. Also,
ja, und also, genau, der Erfolgsdruck ist, glaube ich, extrem wichtig. Also bei den Münchnern haben wir jetzt irgendwann mal Eder gespielt, der noch so als Rookie gilt in dieser Saison, oder Jakob Meinschein, der bei der U20-WM war. Die hätten aber nicht gespielt, wenn alle fit gewesen wären. Dann, weil vor der Saison habe ich mir die Eishockey-News-Vorschau angeschaut und da stand halt dann schon Jerome Flake in der vierten Reihe. Das ist halt schon Wahnsinn. Ja, wenn du einen Nationalspieler halt dann in der vierten Reihe irgendwie haben solltest, da wird dann halt die fünfte Reihe aufgemacht, wo halt irgendwie Schwenningen, Iserlohn und die kleineren Mannschaften halt nicht mal eine vierte Reihe komplett aufs Eis schicken. Ja, und der Erfolgsdruck, siehst du ja auch zum Beispiel bei Mannheim jetzt, die holen den McIntyre als Backup-Goalie für Endras, weil sie halt wissen, okay, wenn was passieren sollte, dann reicht's halt nicht für die Mannschaft, für die Meisterschaft. Also wenn sich Endras verletzen sollte, hat sich ja in der Vorsaison auch verletzt. Und ja, dann war es schnell vorbei für die Mannheimer in den Playoffs. Aber der nimmt halt nicht nur einem deutschen Spieler den Platz weg, sondern was ja, das ist ja mittlerweile in Mannheim so, dass wenn alle fit sind, dann muss halt ein Ausländer auf der Tribüne sitzen oder vielleicht sind es jetzt sogar schon zwei. Und ja, das ist, also das ist natürlich auch nicht gut für das, fürs deutsche Eishockey, wenn man sich halt die DEL anschaut, vielleicht schon, für das Niveau der Liga, ja. Aber halt nicht für den deutschen Nachwuchs oder für deutsche Spieler, weil die müssen sich halt, es gibt so ein paar Stars, in Reimer hast du schon angesprochen, oder Furchner in Wolfsburg oder Wolf in München oder ja, Verteidiger auch.
Meinst du den Mannheimer Wolf?
Nee, also der muss mich jetzt erst nochmal überzeugen, so ein bisschen. Aber also einfach Top-Spieler, Deutsche, die gibt es natürlich schon, die vielleicht auch mal in der ersten Sturmreihe spielen, aber ja, viele sind halt dann einfach so dritte Reihe Grinder, die ab und zu mal im Penalty Killing halt aufs Eis kommen oder halt in der vierten Reihe normalerweise spielen und dann halt in Unterzahl mal Eiszeit bekommen oder vielleicht auch mal einen Zuckerl in Überzahl, aber ja, wenn 5 gegen 5 gespielt wird, dann haben halt einfach die Ausländer mehr Eiszeit.
Ich sag gerade bei McIntyre mit Mannheim so, fand ich so ein bisschen schade, weil Mirko Pantowski ja da die 2 Spiele bekommen hat, kurz vor der Vorstellung. Und ich Pantowski aus der DNL, der deutschen Nachwuchsliga, noch kenne und dort war ja das DNL-Endturnier letztes Jahr in Berlin gewesen, wo die besten 6 Mannschaften hier die deutsche Meisterschaft ausgespielt hatten. Und dort hatte ich die Mannheimer natürlich dann auch gesehen. Und da war Pantowski einer der Gründe, neben Valentin und Napravnik, beides jetzt auch U21 Nationalspieler oder U20 Nationalspieler, die da wirklich das Team getragen haben und Pantowski ist wirklich ein astreiner Goalie, also das ist wirklich, bei denen sollten sie sich warm halten und langfristig pflegen, weil dann brauchen sie sich tatsächlich in Mannheim bei Goalies nicht die Sorgen machen, dass sie da permanent einen neuen verpflichten müssen, denn der ist richtig gut, der Junge. Hm.
Du hast jetzt PDO mal angesprochen und das ist natürlich eine Statistik, die man sich auf jeden Fall anschauen kann. Also ist ja nicht gesagt, dass eine Mannschaft eigentlich mal eine Saison überperformen kann, weil ich hab, oder zum Beispiel ein Spieler einfach eine gute Schussquote haben kann. Also in der NHL ja alleine mit einer unglaublichen Schussquote oder jetzt auch in der DEL gibt es so Spieler wie Reimer, wie du angesprochen hast. Pföderl ist, denke ich, auch in Nürnberg noch einer, der einfach einen brutal guten Schuss hat oder ein Kolarik zum Beispiel in Mannheim, die einfach irgendwie über 15% Schussquote haben. Weil sie möglicherweise auch nur die nehmen, bei denen sie wissen, okay, da besteht eine gute Chance, oder weil sie halt einfach so einen guten Schuss haben. Also man kann überperformen, man kann auch als Goalie mal eine Saison 93 oder vielleicht sogar mehr Prozent der Scheiben fangen. Also das kann passieren, aber normalerweise gleicht sich das dann alles wieder so ein bisschen an. Und ich glaube, du hattest am Anfang der Saison, hattest du ja diese PDO-Tabelle mal und da waren die Kölner Haie irgendwie bei 105, 106. Und ja, waren ja damals irgendwie Erster oder Zweiter, also vorne dabei, und dann hat das so ein bisschen auch ausgesagt, dass das kann auch wieder, zumindest muss ich mal ein bisschen wieder normalisieren und in der Tabelle wieder, also in der eigentlichen Tabelle wieder nach unten gehen, und das ist ja dann auch passiert.
Genau, das ist halt, man versucht damit auch so Langfristigkeit zu erkennen. Also es kann tatsächlich auch sein, dass man eine Mannschaft, in der NHL gab es das auch schon, die Montreal Canadiens war das letzte oder vorletzte Saison, wo Calgary in die Playoffs gekommen ist? Müsste letzte Saison gewesen sein.
Ja, genau. Ja. Oder Avalanche Colorado Avalanche die Saison davor. Also die dann, und die ja auch in der letzten Saison dann.
Bei denen. Und die hatten, beide Teams hatten über die Saison hinweg einen extrem hohen PDO-Wert, der lag dann auch teilweise bei 105, 106%. Und die ganze Stats-Community hat dann halt immer gesagt, das ist nicht sustainable. Also nicht, man kann das nicht über einen längeren Zeitraum, über mehr als eine Saison halt tragen. Weil irgendwann werden die Torschützen abkühlen, irgendwann wird auch immer ein Goalie weniger Scheiben stoppen. Und das Resultat ist dann halt am Ende auch so eingetreten. Colorado ist jetzt, glaube ich, die schlechteste Mannschaft der NHL momentan. Calgary ist zwar mittendrin im Playoff-Rennen, aber auch nicht mehr so stark wie in der Saison, wo sie da in die Playoffs eingefahren sind. Aber und ja, in der DEL waren es die Kölner Haie, die liegen aber immer bei 103%. Also die haben immer noch eine ganz recht hohe Schussquote, aber halt, die haben halt auch Gustav Fesslau im Tor, was da dem Ganzen halt auch hilft. Also Gustav Fesslau ist halt auch einfach ein saustarker Goalie. Und die haben insgesamt eine Team-Safe-Percentage von 92,6%. Ich glaube, stärker sind nur die Thomas Abo Eistagers.
Ja.
Und die sind auch bei 103%. Ja. Also
Wessler,
beide Teams sehr glücklich.
Ja, nicht nur.
ja, eben.
Ja, genau. Wessler habe ich eben ja zuletzt da in dem Spiel gegen Nürnberg gesehen. Und was mich auch fasziniert hat bei ihm, also erstens, der hat einfach so eine gute Technik, dass er alles einfach so leicht aussehen lässt. Dann hat er aber auch einen gefangen, den er normalerweise nicht kriegt. Ja. Also ein Handgelenkschuss, Martinovic, Verteidiger von Nürnberg, der in der Saison ja irgendwie auch so ein bisschen, was die Schuss, die Schussquote anbelangt, ein bisschen überperformt mit einem Handgelenkschuss, freie Sicht, und er kriegt den halt zwischen den Beinen durch und ist drin. Ja, was mich da auch wieder so fasziniert hat, das war halt, der hat so die klassische Goalie-Reaktion, Kopf nach hinten so und da, und du merkst schon, okay, den hätte er gern zurück. Aber er hat halt danach dann nichts zugelassen. Also der lässt halt dann den einen rein mal, der jetzt auch, das ist auch kein Bock, aber den wahrscheinlich erwartet er von sich selber, dass er den hält. Dann ist er aber wieder da und lässt wieder nichts zu. Und das ist halt, also gerade auch so, das ist, denke ich, auch eine Qualität, die du als Goalie haben musst, dass du halt mal, dann auch mal so einen, sag ich jetzt mal, einen haltbaren, in Anführungsstrichen, dann einfach wegsteckst und wieder da bist. Übrigens, zum Thema Colorado noch, habe ich heute einen Tweet gelesen von Matt Larkin, THN, @THN Matt Larkin. The Colorado Avalanche are on pace for the most regulation losses since the expansion Atlanta Thrashers of 1999-2000. Und Ray Ferraro, der damals da gespielt hat bei den Thrashers und jetzt ja auch Analyst ist, hat den Tweet zitiert und hat gesagt, and we were bad. Also das war ja wirklich, ein schwaches Team und ja, und die Avalanche halt damals noch unter Ra tatsächlich halt einfach ja stärker als sie hätten sein dürfen und dann halt jetzt wieder schön abgetaucht. PDO hast du angesprochen. Es gibt ja so ganz klassische Statistiken, die überall immer aufgeführt werden. Klar, Spiele, Tore, Assists, dann steht normalerweise immer Strafminuten drin in einer Spalte. Mhm. Und dann gibt's noch dieses Plus-Minus.
Dann breche ich.
Und das ist ja jetzt auch schon, sag ich jetzt mal, unter Nicht-Stats-Geeks, sag ich jetzt mal, mittlerweile angekommen, dass es vielleicht jetzt nicht so die große Aussagekraft hat, aber irgendwie wird es immer noch aufgelistet, und wenn jemand eine gute Plus-Minus-Statistik hat, dann ist das immer ein super Qualitätsmerkmal. Also ich breche vielleicht nicht gleich, aber ich finde es halt schon reichlich komisch, dass man das als individuelle Statistik auflistet, denn aktuell, glaube ich, in der DEL sind die ersten 5 bei Plus-Minus halt kommen aus München. Und dass Yannick Seidenberg eine der besten Plus-Minus-Statistiken hat, das ist auf jeden Fall, ja, kommt nicht von ungefähr, aber es ist halt einfach, ja, man sollte sie streichen irgendwann mal, diese Statistik, oder?
Es wird aber, glaube ich, nicht passieren, weil sie immer noch, es ist der einfache Weg zu sagen, dieser Spieler ist defensiv wertvoll oder dieser Spieler ist offensiv wertvoll für eine Mannschaft. Ein gutes Beispiel ist doch zum Beispiel Jeremy Williams, der aktuell Topscorer der DEL ist, mit einer -3-Wertung. Würdest du jetzt sagen, Jeremy Williams wäre, oder andersrum, wenn das Spiel unentschieden steht oder deine Mannschaft das ein Tor hinten, würdest du Jeremy, oder ein Tor vorne, würdest du Jeremy Williams aufs Eis schicken? Also ich würde ihn auf jeden Fall aufs Eis schicken, weil ich denke, der wird halt wahrscheinlich ein Tor oder eine Vorlage machen. Aber seine Plus-Minus-Statistik hieße dann, na, vielleicht lieber nicht.
Ja, und klar, ähnlich in der NHL ist es ja immer auch immer, dass Ovechkin kritisiert wird für seine Plus-Minus-Statistik. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, nee, den will ich jetzt eigentlich nicht in meiner Mannschaft, weil, ja, da steht irgendwie ein Minus oder der Schuss interessiert mich nicht. Ich weiß, dass der ganz gut ist, aber da steht ein Minus, den nehme ich nicht.
Ja. Das ist halt, die Statistik führt halt in die falsche Richtung. Also ich habe immer, ich finde halt, so ein Beispiel dafür ist, wenn meine Mannschaft in Überzahl spielt und wir kriegen ein Unterzahltor, dann bekommt die Penalty Kill Unit, also die Unterzahlmannschaft, die das Tor geschossen hat, die bekommen alle keinen Plus, aber die ganzen Spieler, die in Überzahl spielen, die bekommen einen Minus. So, was sagt das denn aus? Oder wenn das Tor leer ist. Ich glaube, dann was sagt das dann aus, wenn ich dann ein Minus bekomme, wenn ins leere Tor getroffen wird, wenn wir in der letzten Sekunde noch versuchen, das Tor zu schießen. Also ich musste mal lachen, wenn ich Pressemitteilung bearbeitet habe und dann wurde als Argument dafür, dass der Spieler halt Gutes genannt, ja auch seine Plus-Minus-Statistik zeigt uns, dass er defensiv auf ihn Verlass ist. Nein, wahrscheinlich hat er, vielleicht ist er trotzdem defensiv schlecht und hat halt profitiert davon, dass seine Mannschaft viele Tore geschossen hat. Oder er hat profitiert, dass er einen guten Goalie hinten drin hat. Also das ist halt alles, ach, diese ganze Plus-Minus-Geschichte, das ist so, mag ich überhaupt nicht. Das finde ich ganz anstrengend.
Es ist halt einfach auch keine individuelle Statistik. Also stell mich mit Crosby aufs Eis, dann kriege ich auch mal
einen Plus. Hast du eine gute Plus-Minus.
Obwohl ich eine Pfeife bin, ja. Also, ja. Aber ich kriege mehr Plus, als wenn ich nichts gegen dich, aber mit dir auf dem Eis stehe. Ja, in der NHL. Ja, nee, und klar, das ist halt, ist was sagt das über mich aus? Gar nichts. Ja, also, sondern ich habe halt vielleicht, ja, tatsächlich, oder warum, also es gibt ja auch oft, also was sagt das auch über einen Spielertyp aus? Überhaupt nichts. Also wenn jetzt wir zum Beispiel die Reimprecht-Reihe anschaust, dann ist ja eigentlich die Reimprecht-Reimer-Reihe, aber dann ist es halt dann doch irgendwann die Reimprecht-Reimer-Elitz-Reihe, ja. Mhm. Und das Yasin Elitz halt, was die Eishockey-technischen Fähigkeiten anbelangt, nicht mithalten kann mit Reimprecht und Reimer, ist ja kein Geheimnis, aber das ist ja auch keine große Kritik, das ist einfach ein anderer Spielertyp, aber er wird trotzdem viele Plus sammeln, ja, weil er halt einfach mit den beiden auf dem Eis steht und vielleicht er wird auch Tore schießen, weil er auch mal die Scheibe bekommt, aber vielleicht hat er dann vielleicht genauso viel Plus wie Reimer und du kennst, also schau dir nur die Statistiken an, ja, ich mach das jetzt gleich mal, ich schau mal, was die beiden haben und dann
Patrick Reimer hat +4 und Yasin Elitz hat +5.
Ja, genau.
Und Reimprecht hat +12.
Ja, genau. Aber dann hat, also Elitz hat mehr Plus als Reimer. Also sage ich, wenn ich jemanden haben will, der mir mehr Tore schießt als verhindert, also der mir mehr Tore schießt als kassiert, dann nehme ich den mit der besseren Plus-Minus, Elitz und nicht Reimer. Und dann habe ich halt schon daneben gegriffen eigentlich. Ja, der Mann ist wertvoll für die Reihe, weil er halt übrigens ein unglaubliches Tier. Also der ist klein, der ist ja kleiner als ich, aber der ist so breit, der ist so fit. Und das ist halt einfach seine Aufgabe, dass er halt die Dinge aus der Ecke ausgräbt und halt dann den anderen beiden Jungs gibt und ab und zu halt mal, ja, halt richtig steht, Schläger hinhält und das Tor macht. Und natürlich unglaublich wertvoll für diese Reihe, weil das halt die Verteilung gut passt. Einer arbeitet, einer bereitet vor mit Reimprecht und einer hat halt den Schuss mit Reimer. Also eigentlich fast die ideale Kombination. Aber es sagt halt, seine Elitz Plus-Minus-Statistik sagt halt nichts über seine Eishockey-Fähigkeiten aus. Null. Da muss ich mir halt anschauen, brauche ich einen Arbeiter, ja? Einen physisch starken Spieler, der sich auch nicht zu schade ist, mal in die Ecke zu gehen und dann in den Zweikampf zu gehen. Dann nehme ich Elitz, brauche ich einen mit viel, viel Übersicht, der aber Pass-First ist und nicht Shot first, dann nehme ich halt Reimprecht und wenn ich halt einen Shooter brauche, dann nehme ich Reimer. Da muss ich mir aber den Spieler anschauen, da kann mir die Plus-Minus-Statistik nichts dazu sagen.
Es ist einfach zu viel, was nicht in der Verantwortung des Spielers liegt. Also es sind viele, viele Dinge, worauf der Spieler dann auch keinen wirklichen Einfluss nehmen kann. Wenn er zum Wechsel fährt, und der Gegner schießt noch ein Tor in seinem Rücken, kriegt er dann automatisch einen Minus. Also ich mache manchmal den Spaß beim Hobbyhockey, bei meiner Mannschaft, wenn ich zum Wechsel fahre und dann auf Hobbyniveau ist man ja vielleicht auch mal ein bisschen schlenderig unterwegs. Und langsam, gerade so im zweiten Drittel, wenn der lange Wechsel ist und man fertig ist nach einem längeren Wechsel, und der Gegner schießt vielleicht noch ein Tor, wenn man halt zu langsam Richtung Bank gefahren ist, dann mache ich auch mal so den Scherz, beziehungsweise ärgere mich so, scheiße, jetzt meine Plus-Minus-Kacke. Aber eigentlich hatte ich ja gar keinen Einfluss mehr darauf, weil der Spieler ist ja, der für mich wechselt, war vielleicht schon auf dem Eis und irgendwo anders ist vielleicht der Fehler passiert. Also ich finde Plus-Minus so, es kann weg, es kann wirklich weg. Eine andere Statistik, die mich auch riesig aufregt. Und das ist eine Sache, die ist mir letztes Jahr in den Playoffs sehr häufig aufgefallen. Auch wieder deutsche wir sind sehr deutschlastig, ne? Also sehr deutsche Eishockey-Liga. Ich hätte gedacht, wir reden mehr international, aber das finde ich gut. Sind Checks.
Ja.
Und zwar ist mir das aufgefallen, auch dann im Finale zwischen München und Wolfsburg. Und da wurde immer angeführt, dass Wolfsburg ja eigentlich gut im Spiel ist, weil sie viel mehr Checks haben als die Münchner. Und ich saß vom Fernseher und habe mir gedacht, ja, Wolfsburg checkt mehr, weil Wolfsburg hat nie den Puck. Ja, Wolfsburg rennt eigentlich nur hinterher und muss dann halt den Körper spielen. Also Checks, also das ist aber so eine irreführend, dass als die Mannschaft ist deswegen gut oder ist gut im Spiel, weil sie viel checkt. Nein, im Endeffekt ist sie eigentlich weniger gut im Spiel, weil sie viel checkt. Wenn jetzt München oft gecheckt hätte, dann könnte man sagen, wow, sie führen auch physisch dominieren sie dieses Duell. Sie haben oft die Scheibe und sie checken halt extrem häufig. Also da fehlt so die zweite Ebene dazu. Warum muss eine Mannschaft viel checken? Das ist halt sehr häufig dann in der Berichterstattung, wo das halt fehlt, ne? Was führt dazu, dass eine Mannschaft viel checken muss?
Ja.
Meistens liegt es daran, dass sie den Puck nicht hat.
Genau, aber das Ding ist halt auch, und da sind wir halt dann in der NHL oder in Nordamerika schon weiter. Es ist halt auch, es gehört auch immer jemand dazu, der die Daten halt erfasst. Ja, einen Check kannst du halt oder einen Schuss kannst du mal leicht zählen und ein Plus-Minus kannst du schnell ausrechnen. Und für alles andere, wenn es dann nochmal über PDO und Schussversuche, also nicht PDO, sondern Corsi und Fenwick, du hast ja Schussverhältnis jetzt, hast ja deine Statistik, aber Corsi und Fenwick gehen ja nochmal drüber hinaus, da geht es ja dann nicht nur darum, wie viele Schüsse aufs Tor gekommen sind, sondern wirklich wie viele Schussversuche, dann einmal noch mit den Geblockten und einmal ohne die Geblockte auch noch die Geblockten. Da das musst du halt einfach auch erfassen, um das dann auswerten zu können. Und selbst bei NHL-Übertragungen wird sich ja doch noch auf Tore, Checks und Bulli-Quote halt dann irgendwie bezogen.
Bulli-Quote.
Ja. Naja, aber also Bulli-Quote finde ich zumindest schon immer interessant. Also weil du halt was rausziehen kannst. Ja. Also kannst natürlich dann schon auch sagen, dass die eine Mannschaft, da kannst du halt dann auch wieder sagen, wer weniger Bullies gewinnt, der muss halt mehr arbeiten, um sich die Scheibe wiederzuholen. Und wer halt viele Bullies gewinnt, der hat halt schon mal den Vorteil, ja, vielleicht auch wirklich dominant zu spielen. Da muss er natürlich wieder untersuchen, spielt die Mannschaft, die mehr Bullies gewinnt, auch wirklich dominant und macht was mit dem Scheibenbesitz. Oder gewinnt sie halt das Bulli und haut dann die Scheibe raus. Dann ist es ein gewonnenes Bulli, eigentlich kein gewonnenes Bulli.
Ja, mir fehlt eigentlich bei der Bulli-Quote dann noch die Spezifizierung. Ist es ein offensiv gewonnenes oder ein offensives Bulli oder ist es ein defensives Bulli? Man erfasst hauptsächlich nur Face-Offs insgesamt, aber ich weiß jetzt nicht. Und jetzt, ich habe die Seite gerade offen. Die beste Bulli-Quote in der deutschen Eishockey-Liga haben die Thomas Abo Ice Tigers. So, ich habe aber nur 55,47%. Ich weiß jetzt aber nicht, ob Nürnberg von diesen aus ihrer Quote resultierend jetzt, weiß ich nicht, 70% davon defensiv führen muss und nur 30% offensiv, beziehungsweise ich weiß nicht, wie sieht denn die Bulli-Quote offensiv aus? Verlieren sie vielleicht viele Bullies in der offensiven Zone, dann würde es ja am Umkehrschluss heißen, sie haben die Scheibe nicht und müssen sie sich erarbeiten, um wieder offensiv zu werden. Oder andersrum gesagt, ein Bulli, was ich in der gegnerischen Zone gewinne, ist direkt Scheibenbesitz im gegnerischen Drittel und ich kann vermutlich auch ein Tor schießen oder kommt zumindest zum Torabschluss. Ja. Das fehlt dann meistens bei der Bulli-Quote.
Du hast gerade gesagt, wir reden nur über die DEL oder nur über deutsches Eishockey. Wir quatschen noch, sag ich mal, so eine Viertelstunde, würde ich sagen, quatschen wir noch weiter. Wir haben uns vorgenommen, dass wir tatsächlich halt einfach vorher zumindest so ein bisschen grob festlegen, was wir für Themen besprechen könnten. Nur damit die Hörer auch da mal Bescheid wissen. Wir quatschen nicht einfach nur ins Blaue hinein, sondern wir haben so ein kleines Dokument, wo wir halt dann unsere Themen, die uns momentan beschäftigen, eintragen und dann greifen uns da einfach ein paar raus und picken die raus. Und dann, ja, haben wir uns natürlich vorher schon so ein bisschen auch da mit diesen Themen beschäftigt und vorbereitet, aber eigentlich soll es eigentlich ein lockerer Talk über Eishockey werden, so ein Dreiviertelstunde bis Stunde und ja, ein bisschen auch Einblick geben, wie wir Eishockey schauen, was uns interessiert, wo wir jetzt gerade unterwegs waren, vielleicht mit welchen Spielen wir uns beschäftigt haben und so weiter und so fort. Aber dann gehen wir vielleicht echt nochmal in die NHL und bleiben da aber auch beim deutschen Spieler, bei Leon Dreiseitel. Der spielt ja echt eine gute Saison. Und wird in dieser Saison die 20-Tore-Marke, wenn er fit bleibt, wird er die erreichen. Hat natürlich auch einen Mitspieler im Sturm mit Connor McDavid, der ihm entweder die Scheibe so hinspielt, dass Dreiseitel oft kein Problem hat, sie reinzumachen, oder der, wenn Dreiseitel nicht in der Reihe mit McDavid spielt, ihm auch so ein bisschen die ganz großen, ganz starken Gegenspieler weghält, weil natürlich sich alle auf Connor McDavid konzentrieren. Du hast auch da dich so ein bisschen mehr mit der analytischen Seite beschäftigt. Ich meine, dass Leon Dreisettel ein sehr guter Eishockeyspieler ist, ist ganz klar, aber du hast da auch so ein bisschen eine Advanced Stats Erklärung dafür, dass der deutsche Youngster bei den Oilers derzeit so stark ist.
Ja, also ich habe mir ich habe das hauptsächlich Footage und dann daraus resultierend auch Corsi for Relative mir angeschaut. Mhm. Soll ich es kurz erklären, was damit gemeint ist?
Ja, genau, bitte. Also ich weiß es, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht nicht alle wissen, was gemeint ist.
Okay. Also ich wollte noch was zu deinem Punkt, der wird die 20 Tore-Marke knacken. Ich habe noch eine viel stärkere Voraussage. Ich würde sagen, er knackt heute Nacht die 100-Punkte-Marke. Spielen ja heute die Oilers. Mir fehlt noch ein Punkt für die 100. In 155 Spielen hat er 99 Punkte. Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass er es heute schafft, weil er gerade, ja, jetzt hat er gerade schon wieder so einen Lauf.
Ja. Aber also nur um das vielleicht auch nochmal einzuordnen, ist, also Hecht und Sturm haben 20 plus Tore geschossen, auch nicht nur einmal. 30 plus Tore hat noch kein Deutscher in der NHL geschossen, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich habe das vor kurzem mal nachgeschaut. Ich glaube, Hecht oder Sturm hat in seiner besten Saison 28 oder 29, nicht eine komplette Saison, also knapp an den 30 gescheitert. Aber nur um das auch mal so ein bisschen in Relation zu den anderen großen deutschen Stürmern in der NHL zu setzen.
Und die beiden waren auch älter.
Ja.
Ne, als ihre großen.
Ja, genau. Ja.
Also Dreisattel ist ja jetzt 21, spielt seine dritte NHL-Saison und knackt wahrscheinlich heute Nacht. Also ich würde sagen, er schafft es. Ist Calgary Edmonton heute Nacht, glaube ich. Nee, Calgary Edmonton, Florida, ne? Mhm. Ja. Ich glaube, er schafft das, die 100 Punkte zu knacken auf heute oder jetzt demnächst auf jeden Fall. Ja, Corsi 4 Percentage. Eigentlich ganz einfach, Corsi 4 ist immer, wenn der Spieler bzw. seine Mannschaft die Scheibe Richtung Tor des Gegners schießt. Also da die Standardschusserfassung im Eishockey ist eigentlich nur gesavte Schüsse, also alle Schüsse, die der Torwart fängt. Beziehungsweise die auf sein Tor gehen, wo er sie fängt. Also Pfostenschüsse, Schüsse, die vorbeigehen, Schüsse, die geblockt werden, werden in der Regel nicht erfasst. Die Telekom Eishockey macht das tatsächlich so, dass sie Schüsse und Schussversuche zählen. Deswegen nehme ich bei meinem Torschussverhältnis bei der DEL auch immer das die Schussversuche. Dann habe ich so ungefähr einen Corsi-Wert. Mhm. Nenne es aber Schussverhältnis, weil ich es nicht Corsi nennen will. Und dann ist Corsi eigentlich auch immer in der Regel 5 gegen 5, beziehungsweise Even Strength, also wenn gleiche Anzahl an Spielern auf beiden Seiten sind. Weil die Stats-Community sagt, dass man in der Regel ja 5 gegen 5, beziehungsweise 4 gegen 4, also immer gleiche Anzahl von Spielern auf dem Eis ist und ein Powerplay und ein Penalty-Kill ja eher so ein kleiner Aspekt des Spiels sind. Oder wenn man in der letzten Minute sein Goalie vom Eis nimmt. Das sind ja meistens so kleine Aspekte vom Spiel und manchmal auch, oder da entwickelt sich gerade so ein bisschen was, auch so ein Spiel im Spiel. Also dann wird halt direkt das Powerplay analytisch betrachtet oder das Penalty-Kill, was macht die Mannschaft da. Und genau, Corsi zählt dann geblockte Schüsse, Fehlschüsse, Pfostenschüsse, alles, was damit reingeht. Und dort sind die Oilers in dieser Saison, insgesamt stehen sie bei 52,8%. Das heißt, im Umkehrschluss, Corsi ist halt Puckbesitz, wenn man das so ausdrücken will. Also eine Mannschaft, die häufiger aufs Tor schießt als der Gegner, hat halt auch häufiger den Schuss. Häufiger den Puck. Und die Oilers stehen bei 52,8%. Das heißt, sie kontrollieren in der Regel über die Hälfte der Zeit mehr den Puck als der Gegner. Und jetzt wird's interessant. Dreisaitl zusammen mit McDavid stehen bei 61,65% Corsi 4. Das heißt, fast zwei Drittel der Zeit, die die beiden zusammen auf dem Eis stehen, haben sie die Scheibe auf ihren Schlägern und dominieren eigentlich den Gegner. Ich habe das jetzt nicht ligaweit verglichen, aber ich schätze, das ist tatsächlich einer der besten Werte, den wir in der NHL zu finden haben. Also besser könnte ich mir eigentlich nur vorstellen, dass Crosby mit seiner Reihe da steht oder andere Spieler, die halt so, wir sagen in der Stats-Community, ich finde es immer komisch, das so auszudrücken, aber man sagt dann so Possession-Drivers, also Spieler, die dafür sorgen, dass die Mannschaft mehr Puckbesitz hat als der Gegner. Und da ist McDavid halt ein Riesenfaktor bei den Edmonton Oilers. Und wie gesagt, zwei Drittel der Eiszeit, die beiden zusammen haben, haben sie den Puck auf ihren Schläger. Und interessant finde ich dann, dass Dreisaitl ohne McDavid sogar tatsächlich ein negativer Possession-Spieler ist. Also 49% Corsi 4 hat er da. und das ist dann, also in der Regel hat er dann die Scheibe nicht auf dem Schläger, beziehungsweise es ist halt 50-50, also der Gegner schießt ähnlich häufig wie die Oilers, wenn Dreisaitl und McDavid auf dem Eis steht. Klar, Sample Size, also das die Beispiel, was wir hier an Zahlen haben, ist noch relativ gering, sag ich mal, im Verhältnis. Weil ich glaube, Dreisaitl hat ohne McDavid diese Saison schon fast 500 Minuten gespielt gehabt und sind jetzt, zusammen sind die beiden, glaube ich, 180 Minuten oder so. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht genau vor mir, aber also es ist schon, er hat eine längere Zeit ohne McDavid gespielt, aber McDavids Werte sind halt schon über die gesamte Saison also so enorm gut, dass wir da schon sagen können, dass McDavid halt die Oilers, wenn er auf dem Eis steht, schon insgesamt zu einem besseren Team machen. Also McDavid ist auch da mit anderen Spielern schon deutlich aufgefallen. Diese Zahlen jetzt 61%, wenn die beiden auf dem Eis stehen, kann man auch anders ausdrücken, und zwar mit Corsi Relative. Das ist dann, ist im Endeffekt die Frage, wie verhält sich das Schussverhältnis, wenn der Spieler auf dem Eis ist, dazu, wenn er nicht auf dem Eis steht. Und das rechnet man dann hoch auf 60 Minuten. Also das heißt, wenn McDavid und Dreisaitl zusammen auf dem Eis stehen, würden sie pro 60 Minuten 11 Schüsse mehr als der Gegner aufs Tor schießen. Dreisaitl ohne McDavid ist ungefähr 3 Schüsse pro 60 Minuten. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied und drückt einfach noch einmal mehr aus, warum die beiden so gut, oder dass die beiden einfach auch gut funktionieren.
Ja. Connor McDavid, der auch, also um noch eine andere Statistik, ich habe mir kürzlich, wenn ich jetzt irgendwie ein Spiel kommentiere oder halt da mal so ein paar Infos brauche, dann, also mit Corsi anzufangen und mit Fenwick, das ist, glaube ich, dann ein bisschen übertrieben, aber zum Beispiel First Assists 5 gegen 5 ist, denke ich, auch eine ganz interessante Statistik, die möglicherweise auf NHL.com nicht erfasst wird, aber auf, ich bin jetzt häufiger schon mal, du hast mir auch gesagt, dass es eine gute Seite ist, aber war ich vorher auch schon, stats.hockeyanalysis.com.
Mhm.
Also Connor McDavid hat die meisten First Assists, also den direkten Pass vor dem Tor bei 5 gegen 5 in der kompletten Liga. Also das, also klar, wir wissen, dass er ein sehr guter Scorer ist. Man sieht auch, dass er ein sehr guter Eishockeyspieler ist, ein überragender Eishockeyspieler ist. Er macht alles nochmal im höheren Tempo. Und es macht Spaß, ihm zuzuschauen, und das sieht man alles, aber ich meine, wenn man sich die Statistiken anschaut, dann merkt man halt auch, dass, ja, erstens seine Mannschaft, wenn er auf dem Eis ist, die Scheibe hat oder mehr öfter die Scheibe hat als der Gegner, und dass es halt einfach auch produktiv ist, was er macht. Und wenn man sich halt die letzten Tore von Dreisaitl, also die letzte Woche habe ich es nicht gemacht, aber mal die Woche vorher, da hat man schaut, wer die Assists gegeben hat oder wer den letzten, den First Assist gegeben hat, dann taucht dann einfach auch oft der Name Connor McDavid auf. Und das meinte ich also vorher auch, dass man halt, erstens, wenn sie nicht in einer Reihe spielen, Connor McDavid hat einfach die Aufmerksamkeit auf sich zieht und Dreisaitl ist dann vielleicht ein bisschen leichter hat, und wenn sie halt zusammen spielen, dann hat er halt den Vorteil, dass er mit Connor McDavid einfach einen überragenden Spieler neben sich hat, der das Leben leichter macht.
Das soll ja auch gar nicht die Leistung von Leon Dreisaitl in dieser Saison irgendwie runter reduzieren oder so. Also er ist schon ein sehr guter Spieler, der in der Top-Verfassung ist. Also in der letzten Saison war man zum Teil ein bisschen überrascht über der ist er ja gestartet und hat ja irgendwie in den ersten 5-6 Spielen irgendwie schon 15-16 Punkte gemacht gehabt oder so. Und diese Saison bestätigt er halt die Leistung aus der letzten Saison und zeigt halt, also er hat ja bei den Oilers jetzt später gerade in der ersten Reihe mit Patrick Maroon und Connor McDavid, also gerade mit McDavid in einer Reihe zu spielen, ich glaube, da gibt's kaum was Besseres, vielleicht noch mit Crosby zusammen in einer Reihe in der NHL.
Ja.
Und da Crosby ist halt auch ein gutes Beispiel, ne? Also ich meine, die Penguins haben über Jahre Spieler gesucht, die zusammen mit Crosby spielen können, weil Crosby halt wirklich da scheinbar ein schwierigerer Umgang ist, oder beziehungsweise einen gewissen Spielertyp braucht. Ich meine, der Crosby hat Karrieren gemacht. Also der hat wirklich Spieler, die wahrscheinlich sonst nie so groß geworden wären vom Namen, beziehungsweise nie so reich, sagen wir es mal einfach so, hat er halt einfach zu Leuten mit einem sehr hohen Wohlstand gemacht. Und bei McDavid sieht es zum Beispiel so aus, dass du kannst ihm an die Seite stellen, wen du willst, und mit manchen Leuten funktioniert es gut und mit anderen Leuten funktioniert es sehr gut. Und bei Dreisaitl ist es tatsächlich so, dass Dreisaitl sehr gut neben ihm funktioniert, weil Dreisaitl wahrscheinlich auch einfach von seinem Talent her so ein guter Spieler ist, dass er da halt einfach funktioniert. Und was ich sagen wollte, Dreisaitl hat aber nicht nur in der ersten Reihe gespielt in dieser Saison, sondern er war phasenweise war er in der dritten Reihe der Center und hat dort auch einen guten Job gemacht. Er hat in der zweiten Reihe auf dem Flügel gespielt, er spielt jetzt wieder auf dem Flügel, ist eigentlich gelernter Center. Also Dreisaitl ist sehr vielseitig, will ich damit sagen. Und Dreisaitl sorgt aber auch selber dafür, dass er so eingesetzt wird von Todd McLellan, wie er eingesetzt wird. Also durch seine Leistungen und solange wie er scored und punktet, wird bei den Oilers auch keiner darüber nachdenken, ihn wieder in die zweite Reihe zu schicken oder irgendwo anders aufzustellen.
Ja, also die Future is bright, kann man sowieso sagen bei Leon Dreisaitl, weil entweder, ja, das funktioniert mit Connor McDavid vielleicht auch längerfristig in einer Reihe oder, also der kann ja auch in jeder Mannschaft einfach einen sehr guten dritte Reihe Center spielen oder einen sehr guten zweite Reihe Center auch. Also ich glaube, der kann sein Spiel auch entsprechend adaptieren, dass er einfach tatsächlich ja dann dritte Reihe Center spielt und ja, vielleicht auch sogar ein bisschen mehr defensiv. Aber aktuell sehen wir ja, dass er nicht nur, ich habe am Anfang so ein bisschen gedacht, dass er eher selber der Playmaker ist und eigentlich immer erst schaut, kann er passen. Das war auch in den ersten Jahren so, aber jetzt aktuell sieht man halt, dass er auch seine Tore macht, wenn er entsprechend halt dann auch bedient wird und das ist halt schon, ja, da sieht man halt schon, der ist jetzt nicht ist halt ein ganz anderer Spielertyp als Connor McDavid. Das ist vielleicht auch nicht so spektakulär, aber ich finde, also, was halt einfach nicht, vielleicht nicht so schnell geht und vielleicht auch nicht so viele Finden dabei sind, nicht so viele Deeks, aber da, allein schon irgendwie was er mit dem Rücken zum Spiel in der Rundung teilweise macht, mit seinen Rückhandpässen da, vor Store, das finde ich schon auch, also das ist schon auch mit der Zunge schnalzen teilweise.
So ein bisschen wie der junge Jager.
Ja. Ja, aber also das ist tatsächlich, weil ja immer irgendwie am Anfang hieß ja der deutsche Wayne Gretzky, da so halt diese klassischen Überschriften. Ja, ich habe mir auch mal gesagt, das ist doch eigentlich eher der deutsche Jaromir Jagr, so von der Spielweise her, einfach einen sehr, sehr guten Körper und auch die Fähigkeit, die Scheibe abzuschirmen und halt dann doch, ja, so dann auch Spielmacher, aber halt auch irgendwie torgefährlich. Also insofern ist halt irgendwie. Ja, zum Vergleich mit also das ist eh Blödsinn mit Gretzky, aber man hätte sich vielleicht dann auch die Mühe machen können, einen ähnlichen Spielertyp zu suchen.
Zumal der Weg zu Jagr auch nicht so weit ist, oder? Der Vater hat der nicht tschechische Wurzeln sogar, Peter Dreisaitl?
Ja. Ja, hat er. Ich glaube, also Peter Dreisaitl ist, glaube ich, sogar, ist der nicht sogar in Tschechien irgendwie geboren oder so?
Also zumindest hat er da bis vor kurzem noch trainiert.
Ja.
Ich mache gerade den Google-Check.
Ja, genau, in Karvina, ja. Tschechien.
Karvina. Ja, genau. Ja. Siehst du? Ja. Also wäre der Weg zu Jagr gar nicht so weit.
Ja. Das stimmt. Hast du die Schlusssirene gehört? Gerade?
Ich habe sie gehört. Ich habe nochmal versucht, aufs Tor zu schießen, aber.
Wir haben ja gesagt, so eine Stunde. Also ich könnte auch noch eine Stunde, aber da vielleicht dann das nächste Mal einfach.
Ich glaube, die Themen gehen uns nicht so schnell aus.
Nee, überhaupt nicht. Aber ihr könnt uns gerne Rückmeldungen geben, wenn ihr es gehört habt und euch für alles interessiert, ob das so in die Richtung geht, wie ihr das vorstellt, wie euch das vorstellt. So ein bisschen aktuelle Themen, klar, aber grundsätzlich dann vielleicht noch so ein bisschen in die Advanced Stats reingetaucht und auch mal in die NHL rübergeschaut und was uns halt einfach so gerade einfällt. Wann bist du wieder auf dem Eis?
Diese Woche nicht, leider. Schade eigentlich. Weil wir am Sonntag fahren die Eisbären nach Mannheim. Mhm. Mit dem Sonderzug.
Du fährst mit?
Ich fahr mit.
Jetzt am Sonntag? Okay.
Jetzt am Sonntag, ja. Also wer da irgendwie Lust hat, dem besoffenen Tom Kanzok mal kurz Hallo zu sagen, der kann mir auf Twitter mal einfach schreiben. ich hoffe, ich krieg's da noch mit, aber meistens bin ich dann bei Ankunft dann schon wieder soweit klar. Und ich glaube, ich bin erst nächste Woche wieder auf dem Eis, ja. Aber ich war ja am Wochenende und dadurch, ich hatte tatsächlich zum ersten Mal diese Saison Muskelkater. Aber du warst auch auf dem Eis jetzt seit langer Zeit, mal
ja,
gleich gehört, ne?
Ich habe, glaube ich, 2 Monate nicht gespielt. Aber man muss ja immer, ich glaube, wir sprechen von 2 verschiedenen Sachen, wenn wir sagen, wir gehen aufs Eis, weil du bist ja noch immer, das ist immer noch so ein bisschen mehr Ja, das ist noch ein bisschen mehr im Vereins-Eishockey, was du, glaube ich, machst. Du hast ja auch selber gespielt in der Jugend, oder? Du bist ausgebildeter Eishockeyspieler. Das bin ich zum Beispiel nicht. Also ich habe immer nur auf Eisplätzen gespielt und dann habe mich jetzt tatsächlich mit im fortgeschrittenen Alter von über 30 Jahren zum ersten Mal dann tatsächlich dann auch in die Eishalle gewagt mit Ausrüstung und so, weil ich angequatscht worden bin vom Onkel von einem guten Freund. Und dann spiele ich jetzt tatsächlich auch wieder regelmäßig. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung, aber das hat wahrscheinlich vom Niveau her wenig mit dem zu tun, was du machst. Aber es macht Spaß. Also ich habe jetzt auch 2 Monate nicht gespielt. Wir hatten so eine Art Trainingslager im November, Anfang November. Also war halt tatsächlich einfach so ein Teambuilding-Master, würde ich jetzt mal sagen, mit Eishockey zwischendrin.
Verstehe schon.
Und dann war ich halt Freitag jetzt eigentlich immer in den Eishallen. Und jetzt habe ich im Januar das Glück, dass es vor allem sonntags ist und dann kann ich am Freitag, wir haben immer Freitagabend Eiszeit, immer abwechselnd, einmal in der Halle und einmal sogar Outdoor-Rink. Ziemlich cool. Und da ist es am Freitag dann wieder so weit, wenn es halt nicht schneit, aber aktuell ist es ja kalt, also bei uns, und es schneit nicht. Das ist halt eine Kunsteisfläche, aber Outdoor. Und das ist eigentlich ganz cool. Und da bin ich dann am Freitagabend wieder und versuche, ja, so ein bisschen, ich habe mir jetzt so in letzter Zeit so mich auch so ein bisschen mehr damit mit Verteidigerverhalten beschäftigt. Das ist halt bei Hobbymannschaften immer kompliziert, weil du weißt halt, eigentlich muss dann jetzt der rechte Verteidiger, wenn die Scheibe da in der Rundung ist, dann muss also eigentlich der Verteidiger hin. Und dann schaust du ihn so an und der bleibt aber einfach stehen. Und dann fährst du halt selber hin und dann in dem Moment kommt halt der Pass vors Tor und das ist eigentlich dein Mann. Und es ist halt immer so ein bisschen kompliziert, weil es halt eigentlich nicht so, also es ist schon Eishockey, also mit Schlittschuhen und so und Schläger und Puck, ja. Und auch Ausrüstung und so, sieht schon irgendwie dann immer noch Eishockey aus, aber es hat halt dann im Endeffekt, wenn gespielt wird, wenig mit Eishockey zu tun, was irgendwie so ein bisschen wild ist. Und ich kann mir vorstellen, dass bei euch halt ein, ja, koordinierter ist oder jeder halt ungefähr weiß, was er zu tun hat.
Es ist schwierig. Also wir haben Leute dabei, die es, wie ich, gelernt haben oder halt, wir spielen ja auf einer kleineren Eisfläche, 4 gegen 4. Ist ein bisschen wie Inline-Hockey-Größe ungefähr, wenn man sich das so vorstellen will. Und da sind Leute dabei, die haben es gar nicht gelernt, die haben genauso angefangen wie du oder irgendwie in, also es ist so eine Dorfmannschaft im Endeffekt auch, wo ich dann mitspiele, aus Rand-Berlin. Und die Liga ist auch eine Brandenburger Hobbyliga. Und ich habe gerade die Tabelle offen, wir sind 8 von 10 Mannschaften mit einer Tordifferenz von 34 zu 62, minus 28.
Aus wie vielen Spielen? Wie gehen da so 6. die Spiele aus?
6 Spiele. Okay. 2 Siege, 4 Niederlagen.
Es geht dann irgendwie teilweise echt mal so 5-8 aus oder so ein Spiel oder irgendwie.
Ja, am Wochenende haben wir 15-4 verloren.
Aber ihr spielt spielt ihr tatsächlich 20 Minuten mit Unterbrechungen dann auch oder wird angehalten oder
ja, die Uhr hält in den letzten 5 Minuten an, jedes Drittels. Also okay, die ersten 15 läuft die Uhr durch und in den letzten 5 Minuten wird sie gehalten.
Ja, wir haben.
Aber also
wir haben einmal ein Spiel gemacht mit, also, aber da lief die Uhr dann, glaube ich, durch, 20 Minuten. Das war schon interessant, dann nochmal zu sehen, wie andere Hobbymannschaften, also es ist tatsächlich, wir haben die sogenannte NCL No-Check-Liga hier. Ich weiß nicht, wie ihr spielt. Also wir haben zum Beispiel ganz wenig Körperkontakt. Es wird dann teilweise ein bisschen ruppiger und dann kracht es auch mal ein bisschen, aber also wir spielen natürlich jetzt ohne Checks und solche Späße. Also es geht auch nicht wirklich so zu sagen. Es passiert dann einfach auch mal so Sachen wie, ja, dass halt irgendwie 2 Spieler halt mal in der neutralen Zone warten, dass sie halt irgendwie so einen Pass rausbekommen, um halt vielleicht einen Konter zu fahren, weil sie halt ein Tor schießen wollen. Und das ist halt irgendwie, ja, das widerstrebt mir. Also ich, wie gesagt, ich habe das Eishockey spielen nie wirklich gelernt, aber halt Fußball oft und da, also ja, geht halt dann irgendwie nicht nur ums Zocken, finde ich, sondern musst halt schon irgendwie auch ein bisschen was investieren und auch nach hinten arbeiten und halt auch schauen, dass du deine Mitspieler unterstützt und ich habe mir vorgenommen, weil ich angefangen habe, ich mache das jetzt und es macht mir Spaß und ich reg mich nicht auf und das ist aber manchmal schwer, sich nicht aufzuregen. Ich habe schon mal gegen meine Regel verstoßen und muss mir dann immer denken, du wolltest eigentlich nur Spaß haben, ein bisschen Eishockey spielen. Das nächste ist halt irgendwie so auswechseln, ja, also kommt bei uns teilweise vor, dass da halt auch Verteidiger irgendwie 7 Minuten auf dem Eis stehen.
Und was, 7 Minuten?
Ja, das ist halt, das Tempo ist sicherlich deutlich niedriger als bei euch. Aber ich denke mir halt, das heißt immer am Anfang wird dann wieder gesagt, ja, schnell wechseln und so weiter. Und also ich bin jetzt auch nicht irgendwie 1,5 Minuten auf dem Eis, schon mal 2-3 Minuten, ja, weil wirklich Tempo nicht hoch ist. Aber ich denke mir öfter, ja, ich fahre einmal nach vorne mit Tempo, vielleicht gehe mit Angriff mit rein, muss halt dann natürlich, dann ist die Scheibe weg, dann muss ich mit Tempo zurückfahren. und wirklich einen Sprint anziehen und dann bin ich eigentlich kaputt, dann reicht's eigentlich. Ja, dann kann ich vielleicht noch kurz in der eigenen Zone noch bleiben, vielleicht noch ein paar spielen, vielleicht auch noch mal einen Angriff ein bisschen mitgehen, aber da muss ich eigentlich schon runter. Und die meisten anderen sind deutlich älter als ich, also und auch unfitter. Und dann verstehe ich halt nicht, warum man nicht einfach schnell wechseln kann. Aber halt, es sind halt dann irgendwie so, ja, kennst ja. Also ich weiß nicht, ob du kennst, aber dann irgendwie, dann wird's, ja, dann haut nicht so hin, wie man denkt, und dann weiß ich nicht, schießt dann vielleicht mal im Kopf. Also ich versuche mich nur in die anderen hineinzuversetzen. Vielleicht schießt einem dann im Kopf, ja, es läuft zwar heute nicht, aber dann mache ich wenigstens noch ein Tor. Dann bist halt 6 Minuten drauf, 7 Minuten, 8 Minuten, ich stehe draußen und denke mir, hey, ich habe mich irgendwie 3 Minuten ausgepowert und bin da, brauche ich dann aber eigentlich auch nur 1 Minute, um wieder fit zu sein, und dann kannst du eigentlich wieder drauf. Ja, egal. Das sind also Sachen, über die kann ich mich halt aufregen. Ja.
Ja, das ist in jeder Hobbyliga so. Also das ist auch bei uns so, dass da Leute dann teilweise viel zu lange auf dem Eis sind, und du siehst ja von draußen auch in der Regel, der ist jetzt fertig und der kann den Weg eigentlich gar nicht mehr gehen, oder der müsste jetzt, wenn die Scheibe mal beim Gegner im Drittel tief ist oder so, der müsste jetzt mal zum Wechsel kommen, müsste mal Luft holen, auch wenn er vielleicht Topspieler deiner Mannschaft ist, der müsste einfach mal kurz 10 Minuten, nee, nicht 10 Minuten, 2 Minuten Luft holen und dann wieder aufs Eis und wieder Vollgas geben. Das ist, glaube ich, so ein typisches Hobby Eishockeyspieler-Ding, so dieses, weil halt auch, glaube ich, viele dann vom Fußball kommen oder anderen Mannschaftssportarten, wo es halt dann, wo dieses ständige, schnelle Wechseln halt gar nicht so ein großes Thema ist. Ja. Also ich glaube, dadurch kommt das. Ich finde das lustig, dass du das mit der No-Check-League angesprochen hast. Also wir spielen in unserer Liga auch eigentlich nach Inline-Hockey-Regeln. Also da ist dann auch Körperspielen aufs Minimum runter reduziert. Also wir dürfen keine Hits an der Bande fahren zum Beispiel. Open Ice auch nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Aber eigentlich sollte man immer versuchen, irgendwie noch aus dem Weg zu kommen. Ja. Beziehungsweise den Check aufs Minimum runter zu reduzieren. Und ich habe ja in unser Dokument Anekdote aus dem Alltag eines Hobby-Eishockeyspielers geschrieben. Genau aus dem Grund, nämlich wegen dieser Check-Situation. Und zwar haben wir am Wochenende gespielt. Und in der Mannschaft des Gegners, jetzt haben wir eine Overtime, ne?
Wir sind in der Mannschaft, Overtime,
ja. In der Mannschaft des Gegners hat eine junge Frau mitgespielt. Mhm. Und ich finde das echt super. Also ich mag auch Frauen-Eishockey auch ab und zu mal gucken. Hier bin ich gegenüber, ist ja der Welblich-Palast bei mir in der Nähe, und muss ich vielleicht dazu sagen. Das große Problem, was ich hatte, und da wollte ich dann deine Meinung zu wissen, deswegen hatte ich es ins Dokument geschrieben. Die junge Frau hat auch sehr körperbetont gespielt, was jetzt, glaube ich, für den ein oder anderen Mann bei uns auch nicht das Problem war. Ging dann halt nur so weit, dass sie halt auch teilweise körperbetont den Spieler vom Puck getrennt hat, so. Nichts Unfaires, aber halt einfach so ein bisschen körperbetont. Und ich hatte ein, zwei Situationen, ich spiele in der Verteidigung, ich hatte ein, zwei Situationen, wenn ein Typ auf mich zugekommen wäre, hätte ich dem wahrscheinlich auch Maß genommen. Und bei ihr habe ich halt eher den Schritt zur Seite gemacht und habe versucht, da jetzt nicht zu machen. Weil in meinem Hinterkopf sofort war, scheiße, wenn du sie jetzt umfährst, dann bist du der Arsch, der ein Mädchen checkt. Und das wollte ich nicht sein. So, und jetzt, die Frage, weil ja auch, ja, Damen-Eishockey ist ja auch, ist wirklich gut, ne? Aber es ist ja immer mal, also die dürfen eigentlich auch gar keinen Körper spielen und so.
Ja.
Wie stehst du dazu?
Also
hätte ich sie umfahren sollen?
Nein, nie im Leben. Nie im Leben. Aber auch nicht nur, weil du der Arsch bist, weil sich jeder andere denkt, du bist der Arsch, der sie umgefahren hat, sondern mach mal einfach nicht, kannst nicht bringen. Also dann, mein Gott, aber ich kann vielleicht, also wenn man halt mal eine Scheibe verliert, dann auch. Gegen die Frauen denkt man sich auch wahrscheinlich, verdammt, das wurmt einen dann, aber das nie im Leben, dass du da einen Check fahren.
Ja, aber dann ist doch Wettbewerbsverzerrung.
Ja, ist es vielleicht schon so ein bisschen, ja, aber das ist, ich glaube, das kann man doch auch, wenn es auch ein, das ist doch ein Hobby, dann kann man es auch in Kauf nehmen. Das muss man, glaube ich, in Kauf nehmen. Das nie den Check fahren. Aber es gibt halt bei uns diese Situation auch, und wenn es halt ein Mann ist, es gibt halt so ein paar Kandidaten, der merkst, die gehen ein bisschen mehr rein, dann bleibe ich auch mal stehen oder so, und oder dann kracht es auch mal so ein bisschen, ja. Aber du darfst es halt auch, ja, darfst es halt einfach nicht übertreiben. Wir hatten jetzt kürzlich, hat sich einer irgendwie, war eine unglückliche Situation, aber er ist irgendwie am Tor dann auch mit hängen geblieben. Also es war auch, der Gegenspieler war auch mit dabei, und dann halt irgendwie eine Schulterverletzung und irgendwie Bänder gedehnt und halt länger nicht spielen können, und das steht halt dann einfach nicht davor. Aber du darfst nie den Check gegen die Frau fahren. Nie im Leben.
Nie im Leben. Das hat mich dann schon so ein bisschen beschäftigt, weil sie war halt auch gut, ne? Also sie war jetzt nicht so, also wir haben halt auch manchmal so Leute dabei, die dann ja, wo du sie durchfahren lässt oder wo du ihnen jetzt nicht wehtust, sag ich mal, weil sie halt vielleicht das Schlittschuhläuferische oder das Technische nicht haben. Und sie war halt echt gut. Also ich, wie gesagt, wäre sie ein Mann gewesen, dann hätte sie den, würde sie den Körper bekommen. Jetzt nicht nur von mir, sondern so allgemein, ne?
Ja, ja. Na, aber dann ist ja auch, das ist ja dann auch in Ordnung. Aber das ist so, ja, da musst, darfst, da geht nicht. Geht nicht.
Ich glaube, dass
ja auch Frauen gerne ein bisschen mehr Härte drin hätten, auch, also Frauen-Eishockey.
Ja,
also das siehst du ja auch teilweise so, wie die spielen. Also die da darfst du ja gar nicht checken.
Ja.
Und aber ich frage mich halt, wenn, also warum nicht, ja? Also das sind ja dann auch, das sind ja dann auch wieder gleiche Voraussetzungen gegeben. Und ja. Dass jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einem DL-Spieler, der 2 Meter groß ist, spiele, irgendwie so ein, mal ein Hobby spiele, dass der mich nicht zusammenfahren darf, ist ja auch klar, ja. Also weil erstens halt körperlich stärker ist, er besser trainiert ist und zweitens auch weiß, wie er mich zusammenfährt. Aber ja. wenn ich mit, sag ich jetzt mal, tatsächlich, wenn ich weiß, okay, der ist ungefähr mein Alter jetzt, also in der Hobbymannschaft, ich kenne ihn vielleicht sogar auch persönlich, das wird mal ein härterer Zweikampf geführt, dann ist das, finde ich, in Ordnung, weil man halt merkt, okay, wenn der härter reingeht, kann ich auch ein bisschen härter reingehen und ich weiß, der verträgt ein bisschen was und dann glaube ich, kann ich das schon machen. Du musst halt immer schauen, dass du dir ungefähr den ja, einen schaffst, der halt ungefähr auf deinem körperlichen Niveau ist und bei dem du weißt, der ist halt, ja, der packt das dann schon.
Ja, ist schon richtig. Aber ich fand es halt, ich fand es Wettbewerbsverzerrung trotzdem. Auch wenn ich den Gedanken gar nicht hatte, aber ich fand das, ja, ich hatte so den Gedanken, sollte man, also wie soll Mixed Hockey funktionieren mit Frau und Mann? Das ist, in Finnland hat ja schon eine Frau im Tor in der 2. finnischen Liga gespielt. Ich glaube, da ist ja auch eher der Weg, dass Frauen da im Tor dann spielen, aber
ja, genau, aber da bist du ja
bei Feldspielen, ich kann's mir einfach nicht
vorstellen. Vor, ja, bist ein bisschen außen vor, ja. Ja, aber es ist halt einfach auch so, ja, aber wie soll das funktionieren, genau, als Feldspieler? Das, selbst wenn die Frau richtig, richtig gut ist und schnell und technisch gut, aber du hast dann trotzdem, wenn halt mal einer kommt, der 30 Kilo mehr hat, und das ist ja, ja. Dann auch nicht groß übertrieben, sondern das kann ja leicht mal passieren, dann kann es halt nicht gut gehen, ja, also und dann halt, aber dann, wenn so wirklich was geht und dann halt auch die gleichen Regeln für alle gelten, dann kann es einfach nicht gut gehen. Insofern, ja, ich kann es mir auch schwer vorstellen. Ja, ist ja im Fußball, glaube ich, das Gleiche. Also ich war jetzt technisch kein guter Fußballspieler, nix, aber ich glaube selbst irgendwie Kumpel von mir war hat meine Freundin gehabt, die hat 2. Liga gespielt und die hat dann, also 2. Bundesliga Fußball und die war schon technisch richtig gut, aber die hast halt dann trotzdem auch irgendwie im Zweikampf abdrängen können und ja, weiß ich nicht, wenn jetzt 11 von denen gegen 11 auf meinem Niveau gespielt hätten, wie es ausgegangen wäre, aber es war halt einfach offensichtlich auch, dass halt einfach dass ich halt andere körperliche Voraussetzungen habe einfach, ja? Auch wenn ich jetzt vielleicht, wenn sie besser trainiert war, aber mit ihren Voraussetzungen halt auch wieder.
Ja, ich glaube, Fußball ist der kürzere, das ist einfacher, glaube ich, weil es halt weniger physisch ist, so, also rein Körperkontakt gegeneinander, also wo auch der körperliche Kontakt gegeneinander mehr wirkt. Ich glaube, beim Fußball kann man viel über das Athletische und so wegmachen. Und da sehe ich nicht so große Unterschiede wie manch andere Leute.
Ja.
Aber gut, ich glaube, der Trainer hat gerade gepfiffen, ne? Wir müssen runter.
Ja, genau. Wir müssen runter vom Eis. Der Trainer ist egal, interessiert mich nicht, aber der Mann auf der Zamboni, der ist entscheidend.
Oh,
und der
ja,
will
schon.
Jetzt seine Runden drehen. Hat Spaß gemacht, danke dir.
Ich, wie du eben schon gesagt hast, ich könnte noch eine Stunde weiterreden. Ja. Also ich freue mich aufs nächste Mal.
Wir machen jetzt einfach einen Cut und dann geht's einfach los mit neuen Themen. Schauen wir vielleicht, dass wir auch wieder ein bisschen mehr, auch wieder in die Advanced Stats reingehen und da ein bisschen quatschen. Da kannst du mir, denke ich, auch eine Menge noch beibringen und ja, jeder hat so ein bisschen einen anderen Blick auf Eishockey und ja, ich schaue jetzt dann auch wieder ein bisschen DL, NHL, vielleicht können wir auch ein bisschen mehr noch über NHL dann auch mal sprechen, wie wir wollen. Ja. Das war die erste Episode von Hockey Buddies mit Tom Kanzok, den ihr auf Twitter unter @speedbullette findet. Danke dir, Tom.
Ich danke dir, Fetzi.
Und ich bin Christoph Fetzer und auf Twitter unter @fetzi6 unterwegs. Den Checkpot hört ihr unter @check_pod, beziehungsweise findet ihr ihn bei Twitter. So ist es richtig. www.checkpot.fm. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rutschen.
Vorcheck, der Sportpodcast.